Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein kleiner Hinweis. Wir drei gehen wieder auf Live-Tour mit unserer neuen Podcast-Show namens Energie.
Ja, und dafür haben wir uns natürlich auch wieder neue Experimente ausgedacht. Einige erproben wir zurzeit noch, aber dann im Herbst sind wir ready, um sie euch schön vorzuführen.
Wenn ihr dabei sein wollt, wie wir die Experimente durchführen, hoffentlich sogar mit Erfolg, dann könnt ihr euch auch jetzt schon Tickets sichern. Auf unserer Webseite dualsphysiker.de findet ihr den Link zu den Karten an allen Veranstaltungsorten.
Oder ihr schaut bei Eventim auf die Website, da findet ihr uns auch direkt. Wir freuen uns jedenfalls auf euch und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Viel Spaß.
In dieser Sonderfolge von Jetzt mal ganz in Ruhe sprechen wir über den großen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel und wie der mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zusammenhängt. Viel Spaß. So, hey, ihr Lieben da draußen, wenn ich das so sagen darf, hier sind wir wieder nach über 4 Monaten Pause. Hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, oder?
Ja, wird höchste Zeit. Wir hatten ja Anfang März versprochen, dass wir nochmal auf Sendung gehen werden. Da sind wir jetzt. Es hat ein bisschen gedauert, aber dafür haben wir auch ein besonderes Thema dabei, was hier genau hinpasst.
Genau, weil es ist ein recht aktuelles Ereignis, das wir unbedingt mal ganz in Ruhe hier besprechen müssen. Nämlich der große Stromausfall in Spanien und Portugal am 28. April 2025. Also das ist jetzt gerade mal ziemlich genau, kann man sogar sagen, 3 Monate her.
Ja, also recht aktuell, kann man vielleicht noch sagen. Wir hatten ja übersprungshandlungsmäßig überlegt, schon ganz direkt nach diesem Blackout, nachdem er sich ereignet hat, eine Folge darüber aufzunehmen. Vor allem eben, weil doch viele Gerüchte dazu gestreut wurden, warum das alles so passiert ist. Dann haben wir uns aber doch dagegen entschieden, weil eben kurz nach dem Ereignis noch viele Dinge noch unklar waren und so eine Aufklärung, wenn die vernünftig gemacht wird, eben auch Zeit braucht. Und wir wollten da nicht selber auch noch mit rumspekulieren. Es wurde schon sehr viel spekuliert.
Genau, wir haben also abgewartet auf Untersuchungsergebnisse. Das ist uns aber auch nicht leicht gefallen, weil die Mutmaßungen und Anschuldigungen da auch tief und quer geflogen sind. Zum Beispiel die Vermutung, dass es am hohen Anteil von Solarenergie im spanischen Stromnetz lag, zu dem Zeitpunkt, als es zusammengebrochen ist. Also, dass quasi die Photovoltaik und überhaupt die ganze Energiewende daran schuld wäre.
Genau, aber inzwischen sind mehrere offizielle Untersuchungsberichte dazu veröffentlicht worden, also von den Stromnetzbetreibern und Energieversorgern zum Beispiel, aber auch von der spanischen Regierung. Und dadurch ist jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen, auch wenn die eigentliche Schuldfrage immer noch nicht abschließend geklärt ist. Das können wir jetzt schon mal verraten.
Gut, das war jetzt auch nicht wirklich zu erwarten, so ein Mega-Blackout, der hat ja auch großen wirtschaftlichen Schaden verursacht, finanziellen Schaden. Da geht es eben auch viel um Haftungsfragen, wer muss dafür aufkommen und da gibt ja niemand dann freiwillig zu und geht nach Canossa und sagt, ich habe das jetzt falsch gemacht, ich kann das alles bezahlen. Aber das macht für unseren Podcast ja nichts, weil wir jetzt auch nicht Schuldige suchen. Wir wollen tatsächlich ein bisschen versuchen, die Mechanismen zu erklären, die da eine Rolle gespielt haben.
Genau, denn es gibt auch in der Regel nicht bloß genau einen Akteur, der auf einen ganz entscheidenden Knopf gedrückt hat, als er das eigentlich nicht tun sollte. Bei so komplexen Systemen wie einem Stromnetz können auch einfach mal mehrere blöde Zufälle zusammen kommen und dann, also das soll natürlich nicht passieren, aber es ist denkbar. Und wenn, dann sind diese Probleme in der Regel recht kompliziert. Wir gucken uns ganz in Ruhe an, was heute bekannt ist und wir gehen vor allem mal der Frage nach, ob was dran ist an der Kritik, die sofort aufkam, nämlich an der Energiewende, also dem Verdacht, dass eine stabile Stromversorgung mit erneuerbaren Energiequellen gar nicht möglich ist und ob wir womöglich in Deutschland auch in eine Zukunft laufen, die solche Stromausfälle viel häufiger enthält.
Ja, das fragen sich ja viele. Dann lass uns anfangen. Womit genau? Wie steigen wir ein ins Thema?
Na, wir fangen mal an mit ein paar allgemeinen Facts zu unserem Stromnetz. Also so eine Art Grundkurs, denn man muss ein bisschen was darüber wissen, wie das Stromnetz funktioniert, um auch zu verstehen, was in Spanien los war. Und danach können wir dann mal kurz durch die Chronologie der Ereignisse gehen, also was ist da genau nacheinander auf der Iberischen Halbinsel passiert. Und dann reden wir über die Ursachen, ebenso weit sie heute bekannt sind und können darüber auch ein paar Schlüsse ziehen, was man daraus lernen kann.
Guter Plan. Also, wie funktioniert unser Stromnetz?
Sehr gut, erfreulicherweise.
Das stimmt.
Das sieht man ja auch daran, dass es einen so krassen Stromausfall, wie er da eben auf der Iberischen Halbinsel passiert ist, vorher in Europa noch nie gegeben hatte. In Europa hat ja auch nicht jedes Land ein abgeschottetes Stromnetz für sich, sondern alle Stromleitungen sind miteinander vernetzt, quer durch ganz Europa. Und das ist gut, weil es für mehr Stabilität sorgt. Wir werden gleich noch besprechen, wie das genau passiert.
Genau. Und nun ist unser Stromnetz ja dafür da, elektrische Energie zu transportieren. Das ist der eigentliche Sinn. Und das macht dieses Stromnetz mit Hilfe von Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Das werden sicherlich alle schon mal gehört haben. Und Wechselstrom heißt ja, die Stromrichtung, die kehrt sich ständig um. Und zwar blitzschnell, 100 Mal pro Sekunde. Also 50 Mal geht es in die eine und 50 Mal in die andere Richtung, aber innerhalb von einer Sekunde. Und das nennt man dann eine 50-Hertz-Schwingung. Und den gleichen Takt hat natürlich auch die elektrische Spannung, die diesen elektrischen Strom dann hervorruft.
Warum sind es überhaupt zufällig genau 50 Hertz? Das muss ja irgendeinen Grund haben.
Das sind historische Gründe. Die elektrische Spannung wurde früher ausschließlich mit Generatoren erzeugt. Und in so einem Generator drin dreht sich ein Magnet. Außenrum sind Kupferspulen angebracht und nun ist es so, dass ein drehender Magnet mit dem Magnetfeld, das sich bewegt, einen elektrischen Strom in diesen Spulen induziert, so sagen wir. Also sorgt dafür, dass ein Strom fließt. Und zwar erzeugt das dann eine Wechselspannung von 50 Hertz, wenn sich eben das innere Teil dieses Generators 50 Mal pro Sekunde um sich selbst dreht.
Und das hat man einfach damals so festgelegt mal.
Das ist so gebaut worden.
Genau, man kann es auch anders machen. Das sieht man an den USA. Da sind es nämlich 60 Hertz. Ja, und wenn man sich da aber einmal entschieden hat für so eine Frequenz, da muss man auch dabei bleiben. Es kann jetzt nicht jedes Kraftwerk seine eigene Frequenz ins Netz einspeisen, okay, so lustig, wie es Lust hat. Genau. Dann würden sich diese Frequenzen total chaotisch überlagern und das Stromnetz würde zusammenbrechen. Also ein Stromnetz braucht eine immer einheitliche Frequenz. Und an dieser Frequenz, wenn man die dann abliest, lässt sich auch sehr viel rausfinden über den aktuellen Zustand und die Stabilität des Stromnetzes. Sobald es nämlich Abweichungen gibt von diesen 50 Hertz, dann ist das ein Indikator dafür, ah, da stimmt was nicht.
Die Grundaufgabe und die Herausforderung bei der Stromversorgung ist, dass zu jedem Zeitpunkt genauso viel Energie bereitgestellt werden muss, also in das Netz gegeben, wie abgenommen wird, also benötigt wird. Ja. Es muss zu jedem Zeitpunkt genauso viel Energie ins Netz eingespeist werden, von den Kraftwerken, den Stellen, wo die Energie erzeugt wird, also Solaranlagen, Windräder, Biogasanlagen oder auch Großkraftwerke, wie dann eben auf der anderen Seite von Industrie, vom Gewerbe und aber auch von den zahllosen Privatleuten in ihren Privathaushalten verbraucht wird.
Also das ist ja eigentlich ein kleines Wunder, wenn man das mal so bedenkt, dass das überhaupt funktioniert, dass das überhaupt möglich ist. Denn woher soll jetzt so ein großes Kraftwerk oder die Leute, die das steuern, woher sollen die denn wissen, wann wer wie viel Energie braucht, wann wer seinen Fernseher einschaltet oder wann welche glasverarbeitende Fabrik irgendwie plötzlich ganz viele Heizwedel anmachen muss. Da muss man ja in vorauseilendem Gehorsam den Generator im Kraftwerk entsprechend hochfahren, wenn man weiß, okay, da und da wird jetzt ganz viel Strom verbraucht. Ja. Das ist so schwierig.
Das wird aber so ähnlich auch wirklich gemacht, weil es gibt natürlich Prognosen. Also die Stromnetzbetreiber, die wissen natürlich ziemlich genau, zum Beispiel wann alle morgens etwa ihre Kaffeemaschine anschmeißen oder um wie viel Uhr abends am 20. Oktober die Lichter in den Haushalten angehen oder die Lichter in den Fabriken ausgehen. Und da macht's eben auch nichts, wenn du jetzt, Jens, mal eine Stunde früher ins Büro kommst als sonst oder dein Toaster mal einen Tag aussetzt, weil das Toast alle ist. Solche kleinen Schwankungen, die mitteln sich natürlich über die riesige Bevölkerung dann zum großen Teil weg. Und auch das, was so ganz große, besonders energieintensive Industrieunternehmen verbrauchen, das wissen die Netzbetreiber und Stromerzeuger natürlich ziemlich genau. Diese Stromverbraucher, so nennt man sie dann ja, die müssen das auch melden, ne, wenn es da mal Abweichungen davon gibt, was sie sonst so verbrauchen.
Ja.
Trotzdem hast du recht, Jens, so eine Prognose kann nie ganz exakt sein und deswegen muss das Stromnetz zu jeder Zeit eine Art Notfallreserve haben für den Fall, dass es Abweichungen von der Prognose gibt, die tatsächlich ins Gewicht fallen. Und in geringem Maße gibt es die ja ständig, weil, wie du sagst, das persönliche Präferenzen sind, welche Geräte man wann anschaltet. Aber im Großen und Ganzen sozusagen, auf der großen Skala fürs ganze Stromnetz gesprochen, darf zu keinem Zeitpunkt zu viel Energie im Netz unterwegs sein. Das kann das Netz beschädigen, weil die Stromleitung oder die ganze Elektrotechnik, die überall dazwischen geschaltet ist, nicht dafür ausgelegt ist, mit so viel Energie umzugehen.
Genau, und natürlich darf nie zu wenig im Netz sein. Und dafür gibt es eine sogenannte Notfallreserve, die sowohl Schwankungen nach unten als auch nach oben beim Energiebedarf dann ausgleichen kann. Und diese Notfallreserve, die heißt offiziell Momentanreserve. Die reagiert blitzschnell, wenn jetzt doch plötzlich zusätzliche Energie gebraucht wird oder wenn ein bisschen Energie aus dem Netz rausgenommen werden muss.
Okay, das muss blitzschnell gehen, aber wie genau funktioniert das? Stromreserven speichern und wieder abrufen ist ja manchmal ein bisschen eine komplizierte Sache. Das geht ja manchmal auch nur indirekt. Also mit zum Beispiel mit diesen großen Pumpspeicherkraftwerken, dann muss ja im Zweifelsfall auch mal eine Pumpe angehen, um Strom zu speichern oder Energie zu speichern. Oder neuerdings macht man es mit Batterien. Das ist ja alles kompliziert. Batterien gibt's ja auch noch gar nicht so lange in der Dimension zum Speichern.
Genau, diese Momentanreserve, die wird heute noch im Wesentlichen mit guter alter Technik hergestellt, also mit den gleichen Stromgeneratoren sogar, die auch für die Stromerzeugung zum Beispiel in Kohlekraftwerken zuständig sind. Wir haben ja eben schon gesagt, in so einem Generator, da dreht sich was, nämlich ein riesiger Elektromagnet. Der ist ordentlich schwer, also der hat richtig viel Masse und dann hängt da auch noch eine Turbine dran und die hat auch richtig viel Masse. Mhm. Und allein in dieser Drehbewegung ist deshalb ziemlich viel Energie gespeichert, also in Form von Rotationsenergie, also das ist Bewegungsenergie im Kreis quasi.
Genau, und wenn jetzt plötzlich mehr elektrische Energie gebraucht wird, als der Generator gerade erzeugt, dann kann der die sofort liefern, und zwar ohne, Jens, dass man jetzt mehr Kohle irgendwo reinschütten muss oder mehr Gas irgendwo durchleiten. Das heißt, man muss nicht im ersten Moment sofort schon eine Verbrennung oder die Produktion hochfahren, denn dieser Generator kann auch ein winziges bisschen von seiner Rotationsenergie abgeben. Mhm. Dann dreht der Generator sich etwas langsamer, aber er kann mehr elektrische Energie liefern, dadurch, dass er von seiner mechanischen Energie sozusagen was abzwackt.
Also der bremst dann quasi, der Generator, ja, in seiner Drehbewegung, weil eben Rotationsenergie, die er in sich gespeichert hat, weil er ja rotiert, zu elektrischer Energie wird. Wird, ja, er langsamer. Oder, ja, wie muss ich mir das vorstellen?
Genau.
Aber wenn der dann langsamer dreht, dann kommen doch keine 50 Hertz mehr raus. Du hast ja eben gesagt, die Frequenz hängt direkt mit der Drehgeschwindigkeit zusammen, dreht sich 50 Mal pro Sekunde und deswegen 50 Hertz. Da muss ja die Frequenz irgendwie schwanken.
Genau. Und wenn diese Notfallreserve angezapft wird, sinkt sofort die Netzfrequenz. Mhm. Aber das ist ja immer noch besser, als wenn nicht genug Energie da ist und das ganze Netz zusammenbricht dann. Das würde nämlich passieren. Und weil die Stromerzeuger und die Netzbetreiber ständig diese Netzfrequenz messen, merken sie natürlich sofort an dem Abfall, dass sie jetzt mehr elektrische Energie erzeugen müssen und können dann so Notfallkraftwerke anschalten oder auch Kraftwerke hochfahren, die gerade laufen und für so eine Regelenergie, nennt man das, so eine Regelreserve zur Verfügung stehen. Das muss dann innerhalb von 30 Sekunden alles passieren,
okay,
weil dann ist die Momentanreserve auch weg. Das hält dann nur, ja, für einen ganz kurzen Moment. Aber die Zeit reicht dann aus, um diese ganzen Notfallmechanismen anzuschmeißen und dann die nächsten Stufen der Reserven sozusagen anzuzapfen. Mhm. Also die Frequenz des Stromnetzes, die ist immer ein Indikator dafür, ob man gerade zu viel oder zu wenig Energie im Stromnetz hat und kann dann entsprechend darauf reagieren, weil man die Momentanreserve hat, um ja alle nötigen Dinge in Bewegung zu
versetzen. Ja, weil wenn die Frequenz fällt, weiß man, okay, die Momentanreserve ist quasi gerade angezapft worden,
ja,
die Drehbewegung reduziert sich. Okay, die in den Generatoren gespeicherte Rotationsenergie, weil sich die drehen, die verschafft den Stromversorgern dann genug Zeit, um zum Beispiel an anderer Stelle mehr Brennstoff zu verfeuern und so die Stromproduktion hochzufahren und,
ja,
und so den Mangel auszugleichen, der sich da sozusagen zeigt. Oder um zum Beispiel irgendein Pumpspeicherkraftwerk anzuschmeißen, um Wasser vom Berg runterlaufen zu lassen und dann das Netz mit neuer Energie zu versorgen, mit neuem Strom.
Genau, das ist im Detail ziemlich kompliziert, was da genau für einzelne Schritte nacheinander ablaufen, um das Energieangebot eben ständig dem Bedarf anzupassen. Wir planen dazu auch gerade eine Folge für die nächste Staffel von unserem Audible-Podcast. Sag mal, du als Physiker, müssen wir hier ein bisschen Werbung machen an dieser Stelle. Die erscheint dann aber erst im Herbst.
Sehr gut, das schreibe ich mir schon mal in den Kalender.
Mach das.
Herbst, hier, ja, so schreibe ich dick rein, unterstrichen. Wenn jetzt aber statt zu wenig, jetzt mal die andere Problematik, zu viel Energie im Netz ist, weil zum Beispiel irgendwer plötzlich weniger verbraucht als gedacht, dann drehen sich die Generatoren wahrscheinlich einfach schneller und nicht langsamer und nehmen dadurch Energie aus dem Stromnetz raus und packen diese Energie in ihre Rotationsbewegung, oder wie ist das?
Genau, beginnen dann sich etwas schneller zu drehen, was gut ist, weil sie dem Stromnetz die Energie abnehmen, die sonst nirgendwo hin könnte und womöglich Schaden anrichten würde. Aber das hat natürlich zur Folge, dass die Netzfrequenz steigt, weil die Generatoren sich schneller drehen. Und dann ist die Reaktion, die man haben muss, Produktion drosseln. Ja, weniger Strom einspeisen ins Netz, damit das alles nicht zu hoch läuft.
Und diese Momentanreserve durch diese Veränderung der Drehbewegung, die hilft dann so über 20, 30 Sekunden ungefähr. Okay,
ja,
habe ich verstanden. Was hat das jetzt alles mit dem Stromausfall in Spanien zu tun und in Portugal? Da wollten wir ja hin.
Richtige Frage, da kommen wir auch gleich zu. Du musst dich noch einmal kurz in Geduld üben, denn wir haben den Grundkurs Stromnetze fast abgeschlossen, aber noch nicht ganz. Es braucht neben der Momentanreserve noch eine zweite Zutat, um das Stromnetz stabil zu halten, und das sind die sogenannten Phasenschieber.
Ich kenne Phasendrescher. Entfernt kenne ich die, aber Phasenschieber habe ich noch nie gehört. Das klingt kompliziert?
Das ist es auch. Ist etwas Kompliziertes, wir versuchen es einfacher zu sagen. Wir haben es ja mit Wechselspannung und Wechselstrom zu tun. Die elektrische Spannung schwingt also immer zwischen zwei Maximalwerten hin und her. Also sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber, zwischen den Werten 1 ist der obere und minus 1 ist der untere Grenzwert. In Wahrheit sind das zwei Zahlen in der Einheit Volt, aber die brauchen wir hier nicht auswalzen. Dieses Hin- und Herpendeln zwischen zwei Maximalausschlägen ist aber nicht sprunghaft, also bumm, eins, bumm, minus eins, bumm, wieder eins, sondern das verläuft kontinuierlich und das gibt so eine Sinuskurve, nennt man das. Die hast du doch vermutlich vor Augen, oder?
Ja, kenne ich aus dem Matheunterricht, da geht immer sachte wellenförmig die Kurve rauf und wieder runter.
Genau, so eine richtig schöne Sinuswelle eben. Herrlich. Und so sinuswellenartig breiten sich dann auch Strom und Spannung über das ganze Stromnetz aus. Und dabei ist ganz wichtig, dass alle diese Sinuswellen, die in den verschiedenen Kraftwerken produziert werden, miteinander synchron sind. Mhm. Also in der gleichen Phase, sagt man dann physikalisch dazu. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wenn du diese Sinuskurve mal auf ein Blatt Papier zeichnest, also so eine schöne Welle, die rauf und runter geht. Und jetzt zeichnest du die gleiche Kurve auch noch auf eine transparente Folie. Und jetzt kannst du beide, die Folie und das Papier, so übereinander legen, dass sie sich genau überdecken. Mhm. Dann wären sie synchron zueinander. Mhm.
Dann ist die hohe Phase auf der hohen Phase sozusagen.
Genau. Ja. Du kannst sie aber auch zueinander verschieben, dass die beiden Kurven nicht mehr deckungsgleich sind. Mhm. Und das nennt man dann phasenverschoben.
Ja. Okay, weil das Auf und das Ab bei der einen Kurve befindet sich dann eben an jedem Punkt irgendwie in einer anderen Auf- und Abphase der jeweils anderen Kurve. Das ist nicht deckungsgleich mehr, ja?
Genau, und das
ja.
darf eben im Stromnetz nicht passieren oder nur in einem sehr geringen Maße. Sonst würde das Netz ebenfalls auch zusammenbrechen. Mhm.
Um dafür zu sorgen, dass die Phasen der Wechselspannung aus verschiedenen Kraftwerken zusammenpassen, muss man eingreifen. Ja, das passiert nicht von alleine, weil wie der Generator sich da dreht und der 100 Kilometer weg ist, das weiß man nicht von vornherein. Kann man das nicht so aufeinander einstellen. Und es gibt verschiedene technische Lösungen, um dafür zu sorgen, dass diese Phasen zusammenpassen. In Umspannwerken kann man das mit großen Kondensatoren bewerkstelligen und auch die Stromgeneratoren von Kraftwerken können in einer Art Phasenschieber-Modus laufen. Also, dass die nicht nur zum Stromerzeugen da sind, sondern dass sie auch die Phase zurechtrücken oder das im Speziellen tun in einer bestimmten Situation. Die laufen dann quasi im Leerlauf und sind nur dafür da, einen Einfluss auf die Phase zu nehmen. Und es gibt außerdem noch elektronische Systeme, wo sich also nicht groß irgendwas dreht oder so, die dann mit ausgebuffter Elektronik auch dafür sorgen können, dass die Phasen zusammenpassen.
Genau, und mit diesen Phasenschiebern der unterschiedlichsten Art hält man aber nicht nur das Netz synchron. Man kann damit auch beeinflussen, durch welche Leitung wie viel Energie transportiert wird, indem man die auf schlaue Art und Weise überlagert sozusagen. Das muss ja auch gesteuert werden, sonst würde der Strom immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und bestimmte Leitungen wären dann sehr schnell überlastet, während andere Leitungen gar nicht genutzt werden würden. Mhm.
Also dann wirken diese Phasenschieber unter anderem auch so ähnlich wie Ventile in so einem Trinkwassernetz. Da muss ja auch gesteuert werden, wohin gerade wie viel Wasser transportiert wird und durch welche Leitungen jetzt gerade
genau.
und so weiter.
Genau, und dann gibt es noch eine dritte Aufgabe, die auch haben. Leider hat man es nämlich im realen Stromnetz praktisch nie mit einer wirklich sauberen Sinusschwingung zu tun. Stattdessen schwingt die Schwingung selbst auch noch. Also die Schwingung schwingt.
Die Schwingung schwingt.
Ja.
Heißt was?
Ja, pass auf, also wir haben ja vorhin gesagt, wenn zu wenig Energie im Netz ist, dann ist die Momentanreserve angezapft und dabei sinkt die Frequenz ein kleines wenig, sagen wir mal auf 49,9 Hertz. Mhm. Dann wird ja die Stromproduktion hochgefahren und dann steigt sie wieder auf 50 Hertz. Mhm. Und dieser Wechsel allein ist ja schon eine ganz kleine Schwingung der Frequenz.
Ach so, die Frequenz selbst, die schwingt dann also von 50 auf 49,9 und wieder auf 50 zurück. Das ist eine Schwingung.
Ja. Genau, das ist einer der möglichen Gründe. Es gibt noch andere Gründe mit ziemlich komplizierten Ursachen dafür, dass es Frequenzschwingungen geben kann. Nicht lineare Effekte und so, das wollen wir alles nicht noch genauer ausführen. Auf jeden Fall kann es aber dummerweise passieren, dass solche Schwingungen sich aufschaukeln und regelrecht durchs ganze Stromnetz schwappen. Das muss man aber in Grenzen halten, weil es das Stromnetz zum Zusammenbruch bringen könnte. Und um das in Grenzen zu halten, kommen auch wieder die Phasenschieber zum Einsatz und dämpfen diese Schwingung, also glätten sozusagen die Frequenz des Stromnetzes.
Ich habe gerade große Hochachtung vor Phasenschiebern, die retten uns ja offenbar andauernd den Hintern.
Ja.
Ich werde jetzt mein gesamtes Ersparnis in einen mittelständischen Phasenschieberhersteller, Phasenschieber Schmitz GmbH, investieren. Die Dinger sind ja offenbar sehr wichtig. Aber sag mal, weil ihr das jetzt so betont, Phasenschieber und wie wichtig die sind. Waren die das Problem in Spanien und Portugal bei dem Stromausfall?
Es hat damit zu tun. Da kommen wir jetzt auch endlich zu. Also jetzt geht's wirklich um den Stromausfall auf dieser iberischen Halbinsel eben. Mhm. Das war am 28.04. zur Mittagszeit. Und kurz vor dem Stromausfall gab es tatsächlich ungewöhnlich starke Schwingungen der Netzfrequenz. Mhm. Also die Netzfrequenz selber ist nochmal geschwungen. Und zwar zweimal gab es diese Phasen. Einmal war es von 12.03 bis 12.07 Uhr. Und dann trat das nochmal auf von 12.19 Uhr bis 12.21 Uhr, also immer so ein paar Minuten.
Das wurde genau im Bericht festgehalten nachher. Ja.
Das konnte man auch überall messen, sogar im ganzen europäischen Netz konnte man das sehen, weil diese Schwingungen eben wirklich sich durchs ganze Netz ausgebreitet haben. Man konnte das sogar im Baltikum noch messen. Mhm. Und ja, die zuständigen Netzbetreiber in Spanien und auch in Frankreich haben dann auch versucht, diese Schwankungen mit verschiedenen Maßnahmen zu dämpfen. Und das ist auch dann gelungen.
Also sind Menschen richtig, die haben gesagt, ah, oh, hier müssen wir was tun und sind dann eingeschritten.
Ja, natürlich. Aber das sind auch automatische Mechanismen, die dann loslaufen. Mhm. Und die werden natürlich von Menschen kontrolliert.
Genau. Aber die Störung ist damit leider noch nicht ganz behoben gewesen. Es hat sich 10 Minuten später ereignet, dass 3 große Generatoren mit zusammen einer riesigen Leistung, nämlich 2,2 Gigawatt, in Spanien vom Netz getrennt worden sind. Und diese Abschaltungen wurden durch Schutzschaltung ausgelöst, also es war eine automatische Abschaltung, weil zu hohe Spannungen im Netz waren. Und dann ist es blitzschnell gegangen, dann war die Abschaltung wiederum viel zu groß, dann ist die Netzfrequenz gefallen auf nur 48 Hertz.
Und das ist ein großer Sturz, ja?
Das klingt, als wäre es nicht so anders von 50, aber für einen Stromnetzbetreiber ist 48 Hertz ein katastrophal geringer Wert. Mhm. Dann musste darauf reagiert werden oder es wurde versucht zu reagieren und zwar mit Lastabwürfen. Das bedeutet, dass man große Verbraucher und Teile des Stromnetzes trennt vom restlichen Stromnetz. Also zu sagen, okay, es muss jetzt viel weniger Energie verbraucht werden, weil die Netzfrequenz so niedrig ist.
Fabrik XYZ muss sofort notgetrennt werden.
Beispielsweise, genau. Aber es war schon zu spät. Das konnte die ganze Sache nicht mehr auffangen. Die Verbindung zum französischen Stromnetz ist getrennt worden, weil die Netze nicht mehr synchron waren. Dann war also quasi die Iberische Halbinsel isoliert und dann ist die Katastrophenkaskade dort bis zum totalen Stromausfall weitergelaufen.
Aber nochmal, wenn ich mir das so vorstelle, wenn da jetzt irgendwie ein Lastabwurf stattfindet, ein großer Verbraucher getrennt wird, schalten da Menschen wirklich händisch Leitungen aus oder ist das in dem Moment dann alles, weil das viel zu schnell gehen muss, automatisch?
Das ist alles automatisch. Also so ähnlich wie bei uns zu Hause eben auch eine Sicherung automatisch rausfliegt, wenn was nicht stimmt. Und das ist natürlich eigentlich dazu da, um das Stromnetz zu schützen und alle anderen, die noch am Netz hängen, ja, weiter am Netz auch lassen zu können. Mhm. Und es gab nämlich zu dem Zeitpunkt auch eine sehr gefährlich hohe Überspannung im Netz. Also zusammen mit den Frequenzschwankungen hat dann das alles zusammen, diese Notabschaltung, eine nach der anderen ausgelöst. Mhm. Und der ganze Vorgang, also vom Abschalten dieser 3 Generatoren bis zum totalen Blackout mit diesen ganzen Zwischenschritten, die Michael eben erzählt hat, das hat nur 30 Sekunden gedauert.
Mhm. Das ging ja wirklich schnell. Aber was war denn jetzt die ursprüngliche Ursache? Was hat denn den Stein ins Rollen gebracht?
Ja, das ist immer noch nicht endgültig geklärt. Also im Moment spielen die Netzbetreiber und die Stromversorger da so eine Art Blame Game. Also die schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Keiner will der Schuldige sein. Mhm. Es gibt aber inzwischen auch einen ersten Bericht von der spanischen Regierung. Und da steht ziemlich deutlich drin, dass Netzbetreiber und Stromerzeuger einfach nicht genügend große Generatoren, also klassische Kraftwerke am Netz hatten, um eben für mögliche Instabilitäten, die immer mal auftreten können, gewappnet zu sein. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt war es dann wirklich ganz konkret eine Überspannung, die da war. Also es war einfach zu viel Energie im Netz und die hat dann wirklich für den Zusammenbruch gesorgt, das ist klar. Und diese überschüssige Energie, die hätte aber, hätte man genug Generatoren am Netz gehabt, aufgefangen werden können, also absorbiert werden können, zum Beispiel von den Generatoren großer Wasser- und Atomkraftwerke, die gibt's in Spanien beide besonders viel.
Indem die sich einfach sofort schneller gedreht hätten, hätten die Energie rausziehen können.
Genau, mit ihrer momentanen Reserve hätten die reagieren können, aber es war nicht genug da. Mhm. Ja? Und ja, deshalb konnten diese schweren Massen der großen Generatoren das eben auch nicht auffangen und weil einfach zu wenige davon am Netz waren.
Mhm. Okay, aber lag das nicht daran, das hat man ja oft gehört, dass zu der Zeit, wo das Problem aufgetreten ist, die Sonne sehr intensiv geschienen hat und ganz viel Solarstrom im Netz in Spanien eingespeist wurde. Und dann ist ja irgendwie klar, dass die großen Kraftwerke mit ihren großen Rotationsdingern, Massen, dass die eben nicht angeschaltet sind, sondern abgeschaltet sind.
Also es stimmt, dass der Anteil an Solarstrom ziemlich hoch war. Der lag nämlich um die Mittagszeit in Spanien zu dem Moment um die 50%. Also als der Stromausfall passiert ist, war die Hälfte des Stroms tatsächlich aus Photovoltaikanlagen.
Aber das spricht ja schon dafür, dass ein bisschen was dran ist an dem Vorwurf, dass die Solarenergie zumindest indirekt damit zu tun hatte, warum dieser Zusammenbruch stattgefunden hat. Also es war einfach zu viel davon da und deshalb waren zu wenig klassische Kraftwerke am Netz, die die Momentanreserve hätten bringen können.
Das ist aber nicht sozusagen ein Naturereignis, was zwangsläufig passieren muss, wenn man dummerweise gerade viel Solarstrom erzeugt, sondern das hätte man wissen können. Mhm. Die Netzverantwortlichen hatten Prognosen und ausreichend gute Wettervorhersagen, um zum Beispiel einen Tag vorher dafür zu sorgen, dass Generatoren irgendwo laufen. Mhm. Man muss ja nicht ein Kraftwerk auf voller Last fahren, damit sich ein Generator dreht. Man kann die Generatoren auch sozusagen im Bereitschaftsmodus am Start haben. Denn leider ist es so, und da stimmt die Kritik immerhin auch im Kern, große Photovoltaikkraftwerke, also Solarpanel und große Solarparks, die haben keine solche Momentanreserve, weil sich nichts dreht. Mhm. Ja, da sind keine Generatoren, die auf diese Weise im Stromnetz wirken können. Man kann die dann abschalten. Also man kann Solarpanel vom Netz trennen, wenn da weniger Energie vorhanden sein muss im Netz. Aber sie können nicht spontan Energie aufnehmen, wenn zu viel da ist.
Mhm. Ja, logisch. Es dreht sich nichts. Das sehe ich an meinen Solarpanels am Balkon.
Ja.
Da dreht sich nichts. Die haben nicht festgeschraubt.
Und deswegen muss man, auch wenn man viele Solarpanels am Netz hat, auch ausreichend Generatoren vorhalten, auch wenn man sie nicht zur Stromerzeugung braucht. Aber wie gesagt, das kann man wissen. Energieversorger und Netzbetreiber können sich absprechen und darauf einstellen, dass es offenbar nicht passiert. Das ist aber nötig, um die Stabilität der Frequenz und der Spannung immer sicherzustellen. Und ja, diese Reserve, diese Vorkehrungen waren nicht in ausreichendem Maße getroffen worden und das hat zu einem riesigen Stromausfall geführt.
Genau, und der spanische Netzbetreiber, der sagt, dass diese starken Frequenzschwingungen, die man da, bevor es richtig schlimm wurde, ja auch gemessen hat, dass die durch eine Störung von einer großen Photovoltaikanlage ausgelöst wurden, dass das quasi so eine Art Ursache war, was dann im Nachgang diese ganze Kaskade ausgelöst hat. Aber das ist nicht belegt, dass das so war. Das behauptet jetzt dieser Netzbetreiber und da sind, glaube ich, noch weitere Untersuchungen nötig, um das herauszufinden.
Aber selbst wenn das stimmen sollte, so ein Netzbetreiber muss ja damit rechnen, dass irgendwo mal eine Störung passiert, in welchem Kraftwerk auch immer. Und dann, ne, also es gibt ja auch andere Störungen. Und dann eben genug Reserven haben an Energieerzeugung, aber auch eben an vielleicht momentanen Reserve, um solche Störungen auch zu kompensieren. Zum Beispiel eben durch auch ohne Stromproduktion weiter drehende Massen, wie Michael gerade gesagt hat. Sowas muss man ja vorhersehen, dass sowas passieren kann.
Genau, und die haben eben gefehlt und das ist der große Vorwurf an die Verantwortlichen, dass es eben eine grobe Fehlplanung gab und nicht genug Kapazitäten eben zur Stabilisierung des Netzes vorgehalten wurden.
Okay, aber auch wenn das jetzt ein grober Planungsfehler war, der da begangen wurde, von wem auch immer, dann gibt's ja trotzdem ein echtes Problem, was dahinter liegt, nämlich wenn der Anteil von erneuerbaren Energien, gerade Photovoltaik, wo sich nichts dreht, immer größer wird im Netz, dann müsste man ja trotzdem all die alten Kraftwerke noch parallel irgendwie weiter betreiben, also zum Beispiel eben die Kohlekraftwerke, die dann für diese momentan Reserve mit diesen Drehmasten zur Verfügung stehen. Die sind dann halt in so einer Art Dauerleerlaufbetrieb, aber das wäre ja irre teuer. Also da müsste man die ja irgendwie am Netz halten, nur in dieser Bereitschaft, dass sie sich mal schneller oder langsamer drehen können, selbst wenn sie praktisch kaum noch Strom produzieren und auch verkaufen können. Das ist nicht so gut.
Richtig, man muss sich darum kümmern und es ist auch ein Problem, vor dem wir stehen. Und das zeigt auch, man kann nicht einfach immer nur mehr Photovoltaik und Windkrafterzeugung ans Netz ranklemmen und ansonsten alles lassen, wie es ist. Das geht nicht. Aber es gibt Lösungen, wie man die Erneuerbaren trotzdem weiter ausbauen kann, was ja trotz allem angezeigt ist, insbesondere um die Erderwärmung zu bremsen, ohne dass man dadurch das Netz destabilisiert. Und der erste Teil der Lösung ist schon mal das europäische Verbundnetz. Mhm. Ne? Denn allein durch die Verbindung zu Nachbarstaaten, und je mehr Nachbarstaaten man hat, umso besser, wird das Netz stabiler, weil dann auch andere Länder mit ihrer momentanen Reserve und vielleicht ja auch mit ihrer anders gearteten Stromerzeugung, in Österreich und der Schweiz hast du viel mehr Wasserkraft als woanders und so weiter, die können sich mit ihren momentanen Reserven dann aushelfen.
Mhm. Portugal hat aber nicht so viele Nachbarstaaten, nämlich nur genau einen. Ne?
Ja, das war eins der ganz großen Probleme auf der Iberischen Halbinsel, weil die eben diese extreme Randlage haben. Also es gibt nur ganz wenige Verbindungen nach Frankreich, also auch wirklich unterdurchschnittlich wenige. Und ich glaube noch eine nach Marokko. Also das, man kann schon sagen, das ist eine Art Inselnetz. Und man kann auch vermuten, dass eine ähnliche Fehlplanung jetzt in einem zentralen Land in Europa nicht so katastrophal geendet wäre wie in Spanien und Portugal. Also Deutschland zum Beispiel ist ja umgeben von Nachbarstaaten, ne? Frankreich, Polen, Dänemark. In diesem Verbund ist unser Netz sehr stabil heute und davon profitieren natürlich alle Beteiligten. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Jeder kann dem anderen mal aushelfen, je nachdem, welche Energieversorger da im Netz sind. Und es ist ja sogar so, dass die Netzstabilität bei uns in den letzten Jahrzehnten, seitdem immer mehr erneuerbare Energien ins Netz kamen, stetig zugenommen hat. Trotz eben des Ausbaus der erneuerbaren Energien.
Okay, das Verbundnetz ist ein Teil der Lösung. Ihr habt gesagt, es gibt noch weitere, werdet ihr bestimmt nachher erzählen. Ich glaube, dass man das in Griff kriegen kann. Aber man fragt sich ja schon, wenn es so weitergeht, also wenn Frankreich in den nächsten Jahren noch mehr von seinen Uralt-Kernkraftwerken runterfährt, was ja tatsächlich auch geplant ist, und wenn Polen, wie es jetzt gerade so aussieht, sehr stark Photovoltaik ausbaut, wo soll denn dann auch in unserem Zentraleuropa die ganze Momentanreserve herkommen, die man ja offensichtlich braucht, um die Frequenz stabil zu halten?
Das ist die entscheidende Frage. Also einige Generatoren bleiben natürlich weiter im Netz. Also Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel. Mhm. Aber das wird nicht reichen. Hast du völlig recht. Also das geht nicht. Man kann nicht sich nur darauf verlassen, dass immer weniger von diesen Momentanreserven da sind. Dann wird das Netz irgendwann zusammenbrechen. Mhm. Es gibt aber eine Lösung, eine von mehreren, aber eine besonders wichtige. Und die heißt virtuelle Schwungmasse. Mhm. So, man kann nämlich das Verhalten der Generatoren mit ihren rotierenden Massen, das kann man auch emulieren, also nachbilden. Und zwar kommt das nächste Fachwort, mit sogenannten netzbildenden Wechselrichtern. Also das Problem ist ja, eine Photovoltaikanlage, die liefert Gleichstrom. Und der wird dann mit Wechselrichtern durch elektronische Schaltung umgewandelt in Wechselstrom. Mhm. Und fast immer sind diese Wechselrichter aber total davon abhängig, dass das Stromnetz schön stabil mit seinen 50 Hertz läuft. Es braucht nämlich diese 50 Hertz vom Stromnetz als Taktgeber, um selbst aus dem Gleichstrom von der Photovoltaikanlage einen 50 Hertz Wechselstrom erzeugen zu können.
Und im Gegensatz dazu gibt es aber auch netzbildende Wechselrichter, die können ohne Taktgeber von außen selbst einen passenden, sozusagen einen geeigneten 50 Hertz Takt erzeugen. Mhm. Und wenn man zukünftig mehr von diesen netzbildenden Wechselrichtern verbaut, die sind etwas teurer.
Bei den großen Photovoltaikanlagen.
Ja. Genau. Und dann kann man das auch noch mit einem Batteriespeicher kombinieren. Dann kann man das Verhalten von einem Stromgenerator nachbilden. Ja, dann kann der aus dem Batteriespeicher schnell mal Energie ziehen oder schnell Energie abgeben. Mhm. Und durch seine Eigenschaft, ein netzbildender Wechselrichter zu sein, auch für Phasenmanipulation und Frequenzanpassung und dergleichen sorgen. Mhm. Also das tun, was ein großer Generator sonst tun könnte.
Okay, warum macht man das denn nicht längst? Weil das Problem scheint ja nicht unbekannt zu sein, Leuten, die sich mit Stromnetzen auskennen. Und diese netzbildenden Wechselrichter sind vielleicht auch nicht letzten Mittwoch erst erfunden worden. Mhm. Warum macht man das nicht?
Es ist schon vielfach erprobt worden. Es muss da tatsächlich mehr passieren. Also es passiert im Moment zu wenig und es hat mit finanziellen Anreizen und der wirtschaftlichen Struktur von Stromerzeugung und Stromnetzbetrieb zu tun, dass das nicht im Maße passiert, wie es nötig wäre zurzeit.
Genau, und das Tolle an diesen netzbildenden Wechselrichtern aber ist eben kombiniert mit Batterien und Solar- und Windparks. Damit kann man auch zusätzlich, neben der Tatsache, dass man damit Momentanreserve emulieren kann, auch kleine dezentrale Stromnetze aufbauen. Mhm. Die sind dann wirklich völlig autark, wenn es doch mal zu einem großen Blackout kommt, kann sich so ein kleines Netz einfach blitzschnell vom Gesamtnetz abkoppeln und dann für sich alleine weiter funktionieren, mhm, weil ja diese Wechselrichter selber das Stromnetz bauen können. Und man merkt dann in so einer Gemeinde zum Beispiel, die so ein Netz aufgebaut hat, oder in so einer Stadt, gar nichts von dem großen Stromausfall drumherum. Und es gibt eine Gemeinde in Schleswig-Holstein, in Bordesholm, die hat wirklich so ein Netz aufgebaut und die haben das auch mal richtig hart getestet. Also die haben dann wirklich den Schalter umgelegt und ist komplett vom europäischen Stromnetz getrennt. Das war schon mutig, weil man ja vorher nicht wusste, ob es wirklich funktioniert, auch wenn es gut durchgerechnet war.
Die werden vielleicht auch nicht so viele glasverarbeitende Industrie da haben.
Genau, aber das hat funktioniert und die haben wirklich nichts davon gemerkt. Also es ging so schnell, dieses Umschalten. Und ja, wenn wir natürlich überall diese dezentralen Stromnetze haben, dann ist das auch eine zusätzliche, sehr große Absicherung gegen Blackouts.
Absicherung gegen Blackouts, das ist tatsächlich das Stichwort für ein Fazit, weil darum geht's ja eigentlich. Ich versuche das mal zusammenzufassen jetzt.
Nee, das machst du jetzt bitte noch nicht. Wir müssen ja noch zwei kleine Ankündigungen machen. Ja. Erstens wollen wir natürlich nochmal auf unsere Live-Show hinweisen, weil die ja sich auch um Energie dreht. Mhm. Das heißt, da sprechen wir auch zum Teil über die Energiewende, aber auch darüber, was Energie überhaupt ist.
Ja.
Das findet ja bei uns im Herbst statt und ihr könnt auf unserer Webseite dualsphysiker.de genau nachlesen, wann wir wo sind. Es gibt noch Tickets.
Mhm. Genau. Die Besonderheit ist diesmal genau zu diesen Themen. Wir sind schon mal auf der Bühne gewesen, wir drei. Da ging es um die Zeit, etwas fundamental physikalisches.
Bisschen nerdiger auch, ne?
Diesmal aber ganz genau zum Thema Stromerzeugung, Energieverbrauch, Energieerzeugung, und da seid ihr bestimmt richtig und herzlich eingeladen.
Und in ganz vielen Städten Deutschlands.
Genau.
Und in Österreich auch, in Wien.
So, jetzt darfst du.
So, Fazit. Ich versuche da mal zusammenzupassen, was ich übers Stromnetz gelernt habe und über das Problem in Spanien und Portugal. Also, das Stromnetz schwankt immer etwas in der Frequenz, weil beim stetigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage muss diese Momentanreserve durch die rotierenden Massen in den Generatoren angezapft werden und dann ist es manchmal eben von 50 Hertz, die es normalerweise haben sollte, geht's mal auf 49,9 oder auf 50,1 und das muss dann gleich wieder ausgeglichen werden. Man hat dann einige Sekunden, 20, 30 Sekunden Zeit als Stromnetzbetreiber und kann das dann sozusagen ausgleichen. Diese Schwingungen der Frequenz um die 50 Hertz herum, die können sich aber ausbreiten und auch mal aufschaukeln, wie das eben in Spanien passiert ist. Und vor allen Dingen dann passiert das, wenn nicht genügend Momentanreserve sozusagen am Netz ist und nicht genügend internationale Verbindungen dafür sorgen, dass dann sonst Momentanreserve aus den Nachbarländern helfen können. Das ist dann eine Kettenreaktion, die dann passieren kann, dass sich die Schwingung so ausbreitet, dass die Frequenz ganz stark zum Beispiel abfällt, dann gibt es Notabschaltungen und dann passieren ganz viele Dinge hintereinander automatisch und führen dazu, dass das Stromnetz zusammenbricht. In Spanien ist es jetzt so, die Frage, wer jetzt genau Schuld hat, das ist tatsächlich nicht
geklärt.
Das ist noch nicht ganz geklärt. Tatsächlich ist aber Fakt, man hätte für die Situation planen können, dass in einem Sommertag oder einem Frühlingstag, wo viel Sonnen vorhergesagt war, auch, dass da viel Solarstrom im Netz ist und man hätte momentan Reserve zum Beispiel von im Leerlauf laufenden Kraftwerken vorhalten können, hat man aber nicht gemacht. Wo das Problem liegt, wer das genau verbockt hat, das kann man nicht so richtig sagen. Möglicherweise mehrere Facetten, die da gleichzeitig passiert sind. So, es gibt aber für diese Situation eine Lösung, die für die Zukunft sehr vielversprechend ist, nämlich virtuelle Drehmassen, die gar nicht in tatsächlichen rotierenden Generatoren bestehen müssen, die das ausgleichen können, die Schwingungen und Schwankungen, sondern in netzbildenden Wechselrichtern an großen Photovoltaikanlagen, die das gleiche leisten können wie eine drehende Masse, die mal hier
kombiniert natürlich mit Batterien. Also Energie muss ja auch aufgenommen werden können. Dafür braucht man eine Batterie, die plötzlich aufnehmen kann, weil natürlich die Sonne kannst du nicht steuern. Also du kannst nicht steuern, wie viel die Solarpanels liefern.
Ja, also es gibt aber diese Lösung, virtuelle Drehmassen, netzbildende Wechselrichter, die muss man mehr verbauen. Das wird auch schon teilweise gemacht. Das hätte dann aber auch einen doppelten Nutzen sogar. Also es stabilisiert noch weiter gegen solche sich aufschaukelnden Schwankungen. Und es wäre auch sozusagen die Möglichkeit, Teilnetze autark zu betreiben, sodass sozusagen da, wo genügend von diesen netzbildenden Wechselrichtern da sind an Photovoltaikanlagen, kann man sozusagen auch einen Stromausfall, der drumherum stattfindet möglicherweise, gar nicht merken, weil man das Netz selbst stabil halten kann in einem kleinen, in einer kleinen Gemeinde zum Beispiel, wo das schon mal passiert ist. Also das ist auf jeden Fall eine gute Investition, wenn man in solche virtuellen Schwungmassen investiert.
Genau. Wir hoffen, dass ihr Freude hattet, uns mal wieder zu hören, und wir wollen auch weiterhin immer mal wieder stattfinden mit Jetzt mal ganz in Ruhe. Wir werden uns immer mal wieder auf aktuelle Themen stürzen und wir hoffen natürlich weiter darauf und planen und arbeiten darauf hin, dass wir euch sogar eine zweite Staffel bieten können. Und bis wir uns das nächste Mal hören, sagen wir Tschüss und Danke.
Wiederhören.
Tschüss, und wir werden natürlich auch ein paar Quellen in den Shownotes präsentieren.
Unbedingt.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion und unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.